an sich im geltenden EU-Vertrag, also der Gesetzesgrundlage, drinsteht, dass keinerlei EU-Haushaltsgelder zur Finanzierung von militärisch relevanten Maßnahmen herangezogen werden dürfen. Das heißt, das ist wirklich ein ganz schöner Dammbruch, wenn jetzt plötzlich, und das war dann das erste Mal mit Details, am 30. November 2016 mit dem Kommissionspapier gesagt wird, wir wollen jetzt größeren Stil einen EU-Rüstungshaushalt auflegen. Details, wie dieses Ding jetzt aussehen soll, da hat man sich jetzt dann sozusagen im letzten halben Jahr dran gemacht. Und am 7. Juni, also jetzt relativ vor einem Monat etwa, wurde dann ein Legislativvorschlag der Kommission vorgelegt. Der sieht dann, zusammen mit der Kommissionsmitteilung hat er zwei Elemente. Zum einen soll 2021 bis 2027 diese EU-Haushalte, gehen immer über 7 Jahre, soll ein Rüstungshaushalt von immerhin 38,5 Milliarden Euro aufgelegt werden. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, dass vorher da sozusagen nichts zur Verfügung stand. Und diese 38,5 Milliarden sollen sich dann aufteilen in jährlich 500 Millionen für ein sogenanntes Forschungsfenster, also für Rüstungsforschung, und 5 Milliarden Euro für ein sogenanntes Fähigkeitenfenster, also die direkte Beschaffung von Rüstungsgütern. Und weiter ist aber noch festgelegt in diesem Vorschlag für eine Verordnung durch die Kommission, dass eine Art Interimsfonds schon 2019 an den Start gehen soll. Die Entscheidung soll noch 2018 laufen, also man macht da gerade wirklich absolut Hochdruck auf die Etablierung von so einem Rüstungshaushalt, der, wenn es das erste Mal eben mal etabliert ist, natürlich Tür und Tor öffnet, den doch relativ üppig gefüllten EU-Haushalt für alle möglichen militärisch relevanten Sachen so anzuzapfen.
Großbritannien war immer gegen so einen EU-Militärhaushalt und diese 5 Milliarden Beschaffung, also Kauf von Militärgeräten, von wem werden diese Militärgeräte dann eigentlich verwaltet oder betrieben, weil eine EU-Armee gibt es ja eigentlich nicht so, oder?
Zum ersten Teil der Frage, Großbritannien hatte das unter Bezugnahme auf die geltende Rechtslage, die eigentlich aus meiner Sicht eindeutig ist, aber über die man sich jetzt einfach hinwegsetzt. Also es gibt den sogenannten Artikel 41.2, der das ja eigentlich verbietet, was da gerade passiert. Großbritannien war immer NATO zuerst in der Sorge, dass eine zu starke EU-Komponente mit einer sehr, sehr starken deutschen Regierung da drin die eigene politische Macht, politische Beinfreiheit zu stark einschränken würde. Und jetzt mit dem Brexit eben wird halt ganz schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Dieses sogenannte Fähigkeitenfenster ist ganz clever gemacht eigentlich. Das soll keine Endprodukte sozusagen beschaffen, weil da ja dann tatsächlich, wie du auch gesagt hast, die Frage ist, wem gehört das dann und was soll das? Sondern es soll zwischen Forschung und Endbeschaffung eines Rüstungsgutes eine hochriskante Phase von Prototypen Herstellung und Beschaffung und Betrieb abdecken, weil in dieser Phase, so wird es zumindest gesagt, die meisten finanziellen Risiken für die Beschaffung von neuer Militärtechnologie und neuem Militärequipment liegen, die man dann, wenn man die überwindet, in Anführungszeichen erfolgreich, auch ziemlich, in Anführungszeichen wieder erfolgreich auf dem Weltmarkt verkaufen kann. Also es ist eine sehr direkte Subventionsmaßnahme für die Rüstungsindustrie, indem man der Rüstungsindustrie bestimmte Produktionsrisiken abnimmt, das aus dem EU-Haushalt sozusagen ausgleicht und sie darüber auch noch in die Lage versetzt, gegebenenfalls stärker auf dem internationalen Rüstungsexportmarkt sich etablieren zu können. Alles vor dem Hintergrund, dass das eigene Ziel eben ist, eine starke einheimische Rüstungsindustrie zu kriegen. Exporte fördern das eben, um diese militärischen Spitzenfähigkeiten, die man sich nun mal jetzt beschaffen will und von denen man durchaus noch ein bisschen weg ist, die dann endlich in-house in der Europäischen Union herstellen zu können.
Eigentlich ist es doch so, dass die EU sowieso schon, wenn man alle EU-Länder zusammennimmt, der größte Waffenexporteur weltweit ist. Wozu dann diese Initiative?
Naja, je nach Jahr, mal sind sie die größten, mal sind sie ein bisschen hinter den USA. Der Hauptpunkt ist, was ein bisschen manchmal in der friedenspolitischen Debatte meines Erachtens untergeht, Rüstungsexporte sind machtpolitisch zwingend. Und zwar, und das wird von allen herrschenden Politikern so gesagt, wenn man eine eigenständige, unabhängige Rüstungsindustrie haben möchte, weil man die für machtpolitisch notwendig hält, dann Sinn, um so eine Rüstungsindustrie überlebensfähig zu halten in den augenblicklichen ökonomischen Rahmenbedingungen, sind die heimischen Aufträge zu klein. Das heißt, wenn man meint, eine eigenständige Rüstungsindustrie ist eine machtpolitische Notwendigkeit, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als die notwendige kritische Größe, Skaleneffekte etc. über zusätzliche Exporte zu erzielen, sonst werden einfach die Stückpreise viel zu teuer. Und das geht eben dann nur noch, wenn man bestimmte Risikoverhalten dann wiederum staatlicherseits abfedert, weil das aus der rein ökonomischen Stärke oder Potenz der Rüstungsindustrien an sich nicht geht. Also klassische Subvention, die aber wenig, glaube ich, mit nur zweitinstanzig mit direktem Lobbying zu tun hat, sondern erstinstanzig tatsächlich damit, dass man meint, man kann als, sagen wir mal, ernsthaft als globale Macht oder als Weltmacht Europa etc. überhaupt nicht auftreten, wenn man nicht das entsprechende Industrie-Know-how und Industriepotenzial im Militärbereich hinter sich hat. Und ich glaube, das ist die eigentliche Motivation für diese ganze Maßnahmenbündel, die wir gerade erleben, wo dann eben Milliardenbeträge jetzt bald in die Rüstung fließen werden, so denn es nicht in der einen oder anderen Form da noch Widerstand gibt.
Und diese Milliarden sind dann komplett aus dem EU-Topf und die Rüstungsindustrie muss nichts davon zurückzahlen. Also ist es nicht so etwas wie eine Hermesbürgschaft, sondern ist es eine direkte Subventionierung?
Ja, zum Teil. Also diese 500 Millionen aus dem Forschungsfenster kommen sollen nach Planung komplett aus dem Haushalt der Europäischen Union gehen. Von dem Fähigkeitenfenster ist es anders. Da soll 1 Milliarde aus dem EU-Haushalt kommen und 4 Milliarden aus den nationalen Haushalten, also eine Mischfinanzierung von denjenigen Ländern, die sich an einem bestimmten Projekt oder Rüstungsprojekt dann auch beteiligen. Das ist übrigens auch gar nicht so unheikel, wie ich finde, weil natürlich die großen Rüstungsprojekte, die dann aus dem EU-Haushalt bezahlt werden oder subventioniert werden, wie du richtig sagst, die bekommen ja nur dann sozusagen die Rüstungsindustrien von bestimmten Ländern. Da kann man, glaube ich, dann gucken, ob eine slowenische Rüstungsindustrie oder wer auch immer da was abbekommt, diesen neu ausgelobten Geldern. Jetzt bin ich grundsätzlich, tut mir keine Rüstungsindustrie leid, die keine Subvention erhält, aber das ist, glaube ich, zum Beispiel noch einer von dem internen Sprengstoff, ob man da Regelungen findet, wie da kleinere Länder abgefunden werden. Da habe ich bis jetzt noch nicht so arg viel gefunden. Und es kann durchaus sein, dass da zum Beispiel noch ein bisschen Widerstand dann zu erwarten ist. Andere Frage ist eben, ob dieses ganze Ding auf rechtlicher Grundlage überhaupt durchsetzbar ist. Aus meiner Sicht nein, aber man muss natürlich erstmal gucken, ob im europäischen Rechtskonstrukt sozusagen das dann so unkenntlich dann doch zurechtgebogen werden wird, dass man halt einfach behauptet, das dient ja eigentlich gar nicht der Rüstung, sondern der Wettbewerbsförderung. Das ist gerade das Argument. Und wettbewerbsfördernde Maßnahmen darf man aus dem EU-Haushalt bezahlen. Ist natürlich ein Taschenspielertrick, aber so argumentieren sie gerade. Und da muss man auch gucken, ob man zum Beispiel auf dieser Schiene was dagegen machen kann gegen diesen Fonds.
Also es geht um sowas wie einen 10-Jahres-Plan für die Rüstungsindustrie unterm Strich, oder wie sieht das aus?
Das ist sozusagen dieses 7-Jahres-Plan, das ist ganz normal, sagen wir mal so. Also die EU-Haushalte funktionieren immer nach 7-Jahres-Plänen. Also da macht jetzt die Rüstungsindustrie oder eine Rüstungssparte würde da keine Ausnahme machen. Wobei es aber generell eh so ist, dass Rüstungsindustrie mit unglaublich langen Laufzeiten rechnet. Also von, sagen wir mal, dem ersten Forschungsprojekt für irgendein Rüstungsprojekt über die Prototypen-Technologiephase bis hin zur Erstellung. Da vergehen manchmal 20, 30 Jahre. Was auch übrigens ein Grund dafür ist, dass diese Projekte meistens so kostenmäßig so aus dem Ruder laufen, weil sich innerhalb 30 Jahren relativ häufig das Bedarfsprofil an der Waffe ändert und man da sozusagen im Prozess dauernd irgendwelche Anpassungen braucht. Das ist relativ normal im Rüstungsbereich. Was eben nicht normal ist, ist, dass diese Risiken im Produktionsbereich, die normal ja möglichst eben von der Wirtschaft getragen werden sollten, wenn man es denn schon macht, nun eben in wichtigen Teilen auch von der EU mit abgefangen werden und von den Nationalstaaten.
Also es ist ein enormer Erfolg des industriell-militärischen Komplexes, oder?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist ein militärisch-industriell-politischer Komplex. Also es ist nicht nur die Lobby, die daran Interesse hat, sondern eine relativ breite Front von Militär über Industrie bis hin zu Militärpolitikern, fast aller Couleur. Ein gutes Beispiel, wo man das sehen konnte, dieser Forschungsteil von diesem geplanten Rüstungshaushalt, der wurde ausgeplant von einer sogenannten hochrangigen Gruppe, einer Group of Personalities, die damals von der Industriekommissarin einberufen worden ist. Dann habe ich mir mal diese Gruppe angeguckt, die Zusammensetzung, das waren 16 Leute. Die Hälfte war direkt bei einer Rüstungsindustrie angestellt, dann gab es noch ein paar, die in Rüstungslobbyverbänden hohe Positionen hatten, dann noch Fraunhofer und TNO, also zwei der Forschungsinstitute, die maximal von Rüstungsforschung profitieren. Und der Rest wurde aufgefüllt mit ausgewiesenen rüstungsnahen Militärpolitikern und sonst nichts, wirklich gar nichts. Und die kamen eben dann in einem Bericht im Februar 2016 zu dem Ergebnis, dass so ein Rüstungsforschungshaushalt eine total super Sache sei. Der solle etwa 500 Millionen im Jahr umfassen, pipapo, bla bla bla. Und am Schluss ist das dann genau die Zahl, die nun in diesen Legislativvorschlag von der Kommission einfließt. Also das ist schon eine relativ offensichtliche Form von Lobbying, wo eine bestimmte Partikularinteressen natürlich oder bestimmtes Segment sich da wirklich komplett Bahn bricht.
Und ihr geht davon aus, dass das EU-Parlament diesem Haushaltsvorschlag für den Rüstungssektor zustimmen wird. Warum?
Weil die Mehrheiten relativ eindeutig sind. Wenn man jetzt sozusagen die Äquivalenzen nimmt, also zum Beispiel CDU ist ja auf europäischer Ebene die EVP und so weiter und so fort, aber wenn man jetzt die Äquivalenzen nimmt, also CDU, SPD, werden sich überhaupt nicht, dass da große Gegenstimmen gibt. Liberale, weiß ich jetzt auch nicht, EU-Skeptiker, kann sehr gut sein, aber das reicht von Stimmen bei Weitem nicht. Und Grüne muss man mal abwarten, aber sozusagen eine Kombination aus EU-Skeptikern, also Rechten, Grünen und die GUE-NGL wird natürlich komplett dagegen stimmen. Das wird nicht reichen. Also es ist tatsächlich so, das ist ein Co-Dezisionsverfahren in dem Bereich, wie man es gerade angelegt hat. Also sowohl der Rat der Staats- und Regierungschefs als auch das Parlament müssen zustimmen, dass das Gesetz Kraft erlangt. Das Lausige ist aber, dass da vom Parlament überhaupt, also ich sehe das nicht. Ich sehe auch nicht vom Rat, da kann es so ein bisschen zu Problemen kommen. Ich habe sie gerade angedeutet, von kleineren Staaten, aber die werden dann in irgendeiner Form abgefunden. Ich glaube tatsächlich, dass die juristische Ecke die einzige ist, die überhaupt ein bisschen Aussicht hätte, da einen Riegel reinzuschieben. Da muss man aber schauen, wie Gutachten dann ablaufen. Das wird sich dann jetzt, glaube ich, in den nächsten Monaten mal zeigen.
So wie die Zusammensetzung der Leute, die jetzt diesen Haushalt vorgeschlagen haben, müsste man ja sagen, ja wie, nur Militärs können entscheiden, was für Gelder für Militärs ausgegeben werden. Also eigentlich geht ja sowas nicht, ne?
Ja, das sollte man meinen, aber das ist ja nicht selten so. Das haben wir auf nationaler Ebene ja auch den Unzustand, dass irgendwelche Kommissionen einberufen werden, die eigentlich doch nicht wirklich legitimiert sind, dann irgendeine Steilvorlage an die Exekutive machen, die dann sagt, ja, das haben ja unsere unabhängigen Experten vorgeschlagen. Und diese unabhängigen Experten halt natürlich ein sehr freundlich formuliert eingeschränktes Spektrum der Gesellschaft vertreten. Das ist halt eine relativ normale Erscheinung von Lobbying. Das Problem ist, wenn man es denen natürlich durchlässt, wenn sie damit durchkommen, und das tun sie halt zum Teil derzeit, mit so einer Form von Politik.
Ja, ich hätte jetzt keine Fragen mehr. Was denkst du, sollte ich?
Ich glaube tatsächlich auserzählt erstmal.
Okay.
Die Geschichte wird ja dann erst spannend, wenn es sich sozusagen konkretisiert weiter.
Und wann ist damit zu rechnen?
Die Kommission hätte gern noch 2017 eine Entscheidung, da glaube ich nicht dran. 2018 wird auf jeden Fall entweder eine Entscheidung herbeigeführt, also werden Rat und Parlament dem zustimmen, weil es als prioritäres Projekt für 2018 deklariert wurde. Oder es gelingt halt bis dahin in irgendeiner Form über juristische Gutachten das Ding so weit ins Stocken zu bringen, dass sie Schiss hätten, vom EuGH damit einzugehen. Da bin ich aber auch sehr skeptisch, ob das gelingen wird, aber das ist eben sozusagen die zwei Wegmöglichkeiten, wie das weitergeht, gibt es halt jetzt.
Und dann würde das eingehen schon in diesen Finanzplan für die jetzt ja schon laufenden 7 Jahre der EU, also bis 2020 und würde dann auch für 2021 bis 2027 gelten, oder wie
genau.
Wäre das dann?
In der abgespeckten Form 2019 und 2020 und dann in der vollen Form, also diese vollen 5,5 Milliarden ab 2021 jährlich.
Mhm. Okay. Ja, danke für das Interview.
Alles klar, gerne.
Na, tschö.
Jo, ciao.